kann aus Deutschland sein oder sonst woher, eine Person der Gegenwart, wo du sagst, die habe ich noch nie getroffen, mit der würde ich mich gerne mal einen Tag lang nicht nur unterhalten, sie begleiten, zu erleben, was sie so macht und mit ihr darüber austauschen. Mit dieser Frage wendet ihr euch jetzt eurem Nachbarn, eurer Nachbarin zu und tauscht euch kurz aus, welche Person wäre das? Mit welcher Person würde ich gerne einmal einen Tag lang verbringen? Das ist eine lebende Person, bitte eine lebende Person, eine aktuell lebende Person. Mit welcher Person würde ich gerne einen Tag zubringen? Muss sie was? Für dich, was es wichtig ist. Also für dich eine Person, wo du sagst, da hätte ich mal Interesse, die einen Tag lang mal zu begleiten. Manchen hat es schnell die Sprache verschlagen, einige reden noch. Violetta, mit welcher Person würdest du gerne mal zusammen sein? Ja, einen Tag lang? Ah, Christopher Kramp, okay. Warum? Sag einfach kurz warum. Okay. Gute Gedanken, magst ihn zu hören. So, wen gucke ich mir denn noch aus? Wen gucke ich mir denn noch aus? Maggie, mit welcher Person würdest du gerne denn mal einen Tag zusammen sein? Mit Jesus. Ich meinte mal eine Person, die aktiv als Mensch hier rumgeht. Weißt du nicht. Ute. Wow, auch nicht schlecht. Und wer will Barack Obama und wer Donald Trump? Also du willst Barack Obama. Warum? Einfach so? Ah, okay, das ist natürlich spannend. Und David, warum Donald Trump? Ah, weil jeder ihn kennt. Würdest du ihn gerne mal kennenlernen auch? Nicht nur aus der Presse, sondern mal live und in Farbe. Also Farbe ist ja auch im Fernsehen, aber es ist noch was anderes, dreidimensional zum Anfassen und auch nicht als Wachsfigur bei Madame Tussauds, sondern mal wirklich richtig. Ja, ja, natürlich, als Minderjähriger braucht er eine erwachsene Begleitperson. Das heißt, du wärst dann auch neugierig. Und achso, bei beiden. Sehr praktisch. Da habt ihr jetzt was gemacht. Sehr gut. Wir gucken, ob ihr es warm machen werdet. Es ist schon cool, mit einer interessanten Person mal einen Tag zu verbringen und zu erleben, wie sie so sind und was sie machen, was sie denken, wie sie sich verhalten. Mal nicht nur so von außen, vielleicht durch ein Buch oder einen Vortrag über Konserve sich das anzuhören, sondern sie mal live zu erleben. Es ist noch cooler, wenn ich eine Woche, einen Monat, ein Jahr, vielleicht sogar mehrere Jahre mit einer Person verbringen darf, die etwas sehr Besonderes ist. Ich lade euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen, ins Alte Testament hineinzugehen, nicht ins Neue, sondern ins Alte, in das zweite Buch Könige. Und da schon mal das vierte Kapitel aufzuschlagen, im zweiten Buch Könige, Kapitel 4. Zweite Könige 4. Und zum Mitschreiben nochmal, zweite Könige 4. Ich sag dann gleich, wo ich lese. Wir haben es hier zu tun erstmal mit einer ganz interessanten Persönlichkeit, nämlich einem Propheten. Und dieser Prophet heißt Elisa. Und es gibt jemand, der das Vorrecht hat, nahezu ständig bei ihm zu sein und mit ihm zu sein. Und das ist sein Diener Gehasi. Ich könnte mir gut vorstellen, Gehasi zu sein, bei dem, wie Elisa so war. Wir gucken uns ein paar Sachen an und was Gehasi mit Elisa alles so erlebt hat. Der Elisa ist viel gereist auch und hat den Gehasi immer mitgenommen. Und sie sind auch manche Strecken regelmäßiger gereist und unter anderem sind sie dabei einem Ehepaar vorbeigekommen in Shunem, eine Frau aus Shunem. die hat einfach gesagt, lauft doch nicht einfach vorbei, seid zu Gast bei uns und übernachtet hier. Und als sie mitgekriegt hat, dass der Elisa häufiger kommt, hat sie gesagt zu ihrem Mann, weißt du was, wir bauen auf dem Dach, das sind alles Flachdächer in Israel, dann ist das einfacher, nochmal eine Etage draufzusetzen. Wir bauen da oben noch eine Etage drauf und wenn der Elisa dann das nächste Mal mit seinem Diener kommt, dann kann er hier übernachten und hat sein eigenes Zimmer, muss nicht bei uns mit im Schlafzimmer schlafen, kann dann da oben schlafen. Naja, früher waren das Einraumhäuser quasi, da hat dann alles auf einer unendlich großen Matte geschlafen, neben den Tieren noch. Das fand der Elisa richtig klasse und war ganz begeistert. Und wie das so ist, wenn man sich freut über etwas und sehr, sehr dankbar ist, möchte man auch seine Dankbarkeit zeigen. Und da steigen wir einfach mal ein, 2. Könige 4, ich lese ab Vers 11. Als Elisa wieder einmal nach Schunem kam, ging er in sein Zimmer hinauf, um sich auszuruhen. Dann befahl er seinem Diener Gehasi, die Frau heraufzubitten, und sie kam und blieb draußen vor der Tür des Zimmers stehen. Elisa ließ ihr durch seinen Diener sagen, du hast dir so viel Mühe um uns gemacht, kann ich etwas für dich tun? Soll ich beim König oder beim Heerführer für dich mich verwenden? Aber sie ließ ihm sagen, ich wohne doch hier mitten unter meiner Sippe, ich habe alles, was ich brauche, ich brauche keine Hilfe. Elisa fragte Gehasi, was könnten wir denn sonst für sie tun? Und der antwortete, es gebe schon etwas, sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist schon alt. Und für Frauen damals war das ganz schrecklich, keine Kinder bekommen zu haben. Das war also wirklich etwas ganz Wichtiges. Ruf sie herein, sagte Elisa, und sie kam und blieb in der Tür stehen. Und Elisa sagte zu ihr, im nächsten Jahr um diese Zeit wirst du einen Sohn auf deinen Armen wiegen. Ach Herr, du Mann Gottes, erwiderte sie, mach mir doch keine falschen Hoffnungen. Die Frau wurde tatsächlich schwanger. Ein Jahr später gebar sie einen Sohn, genau um die Zeit, die Elisa genannt hatte. Ich kenne auch eine ganze Reihe von, oder ein paar Paare jedenfalls, die gerne ein Kind haben würden und die würden sich das wünschen. Und das ist schon, wenn man ein Kind haben möchte und keins kriegen kann und es kann sehr belastend sein, auch für ein Ehepaar. Und damit zu erleben, dass einfach nur, der hat ja nicht mal gebetet, wie wir sagen würden, lieber Gott, bitte sorg doch dafür und erhöre mein Flehen, dass die Schunemieterin, dass sie ein Kind bekommt. Nix, der sagt einfach, nächstes Jahr um diese Zeit wirst du ein Kind in deinen Armen wiegen. Sprach's und nächstes Jahr um die Zeit hatte sie ein Kind. Der Gehasi hat wohl offensichtlich so viel schon mit Elisa erlebt, dass er keinen Zweifel daran hatte, wenn Elisa so etwas sagt, dass das auch geschehen wird. Also Gehasi hatte schon eine ganze Menge Glauben, einerseits an den Propheten Elisa, aber auch das, was Gott durch ihn in der Lage zu tun ist. Man liest auch, wenn ihr vorher und hinterher liest, also Elisa, das sind krasse Geschichten, was der alles so gemacht hat. Leider nahm die Sache nicht ganz so ihren Lauf, wie sich Dinge ihren Lauf nennen. Also das Kind wurde geboren, das wuchs auch heran, es ist ein Junge gewesen, der, was auch besonders wichtig ist, um quasi einen Stammhalter zu haben, einen Erben, auch einer, der dann weiter sie versorgen kann, wenn sie alt ist. Und als dieser Junge wahrscheinlich so 10, 12 Jahre alt gewesen ist, da ist er zu seinem Vater aufs Feld mitgegangen, um dort mitzuhelfen. In Israel ist es sehr heiß. Und die Sonne knallt einem richtig auf die Rübe und wenn man dann auch noch so wenig Haare auf dem Kopf hat wie ich, kann das sehr unangenehm sein. Es könnte aber auch dir passieren, Christoph, auch mit mehr Haaren auf dem Kopf. Er hat einen Sonnenstich bekommen, fällt um, wird schnell nach Hause gebracht, in dieses Obergemach lässt die Mutter ihn legen, wo der Elisa normalerweise genächtigt hat und bleibt bei ihm. Und während sie bei ihm bleibt, verstirbt das Kind. Sie ist natürlich völlig verzweifelt, aber sie sagt, nehme das nicht einfach hin, geht zu ihrem Mann, lässt sich einen Esel satteln und macht sich auf dem Esel reitend auf zu Elisa. Ich frage mich immer, wie schnell so ein Esel reitet, keine Ahnung, also wie schnell so ein Esel laufen kann, wenn ich auf dem reite und angenehm stelle ich es mir auch nicht vor, aber das war das gängigste Reittier damals, sie schnell, es ging auf den Weg. Und ich lese jetzt einfach ab Vers 25, weil mir geht es in erster Linie um Gehasi in dieser Geschichte. Das war ja der nicht nur den Tag verbringt mit einer coolen Persönlichkeit, sondern viele Jahre. So kam sie, also die Schunemiterin, zu Elisa an den Berg Karmel. Der Prophet sah sie schon von Weitem und sagte zu Gehasi, da kommt ja die Frau aus Schunem. Lauf ihr entgegen und frage sie, geht es dir gut? Geht es deinem Mann gut? Geht es deinem Kind gut? Die Frau antwortete Gehasi, ja, es geht gut. Aber als sie auf den Berg bei dem Mann Gottes angelangt war, fiel sie vor ihm nieder und klammerte seine Füße. Gehasi wollte sie zurückstoßen, aber Elisa sagte, lass sie, sie ist ja ganz verzweifelt und der Herr hat mir nicht gesagt, was geschehen ist. Ach, mein Herr, sagte sie, habe ich dich vielleicht um einen Sohn gebeten? Habe ich nicht gesagt, du sollst mir keine falschen Hoffnungen machen? Bis hierhin. Frauen sind manchmal cleverer als wir Männer. Der Gehasi erstmal, wie er sich hier verhält. Ja, guck mal hier. Haha, das hat sie gleich mitgekriegt. Guck mal, Mama, da hat er was Wichtiges gesagt. Ist schon komisch, finde ich, wie der Gehasi sich verhält. Der Elisa ist besorgt, irgendwas stimmt nicht. Und Gehasi macht sich auf und sie sagt zu ihm, alles in Ordnung. Hier meine ich, dass Frauen manchmal clever sind. Vor 2 Jahren hatten wir uns, meine Frau und ich, mit jemandem mal getroffen, den ich sehr nett fand und der auch was Wichtiges zu sagen hat. Das war eine Person, die ich mal kennenlernen wollte. Da habe ich nicht einen ganzen Tag, aber da habe ich mal ein paar Stunden mit jemandem verbracht, wo ich sagte, den möchte ich kennenlernen, den möchte ich mal begleiten, diese Person möchte ich dringend mal erleben. Und da war auch meine Frau mit und die sagte hinterher, irgendwas stimmt mit dem nicht. Der gefällt mir nicht. Und jetzt nach 2 Jahren stellt sich heraus, dass etwas im Leben dieser Person derartig schiefgegangen ist, genau aus dem Grund, was meine Frau schon vor 2 Jahren gesehen hat, dass etwas mit dieser Person nicht stimmt. Und ich habe gesagt, nö, ich wüsste nicht, ich finde alles okay. Und es ist schon ein paar Mal passiert, dass sie so das richtige Gespür hatte für manche Leute und gesehen hat, da stimmt etwas nicht. Diese Person trägt eine Maske oder täuscht etwas vor, was sie nicht ist zu sein. Und ich bin da eher blauäugiger und sie ist da. Sie kann das nicht begründen, sie kann nicht sagen, warum, aber sie spürt das. Und offensichtlich hat hier die Schunemiterin gespürt, Gehasi ist nicht der Richtige. Dem erzähle ich nicht, was schief läuft. Ich will direkt mit dem Propheten reden und mit keinem anderen. Und allerdings hält der Elisa eine ganze Menge auf seinen Gehasi. Und er möchte die Schunamiterin nicht alleine lassen und macht Folgendes. Ich lese mal ab Vers 29. Da sagte Elisa zu Gehasi, geh so schnell du kannst nach Schunem. Bleib nicht stehen, um irgendjemand zu begrüßen. Und wenn dich jemand begrüßen will, antworte ihm nicht. Vielleicht ganz kurz nochmal die Erklärung. Das klingt ja immer so grob, nicht begrüßen. Begrüßen im Nahen Osten war anders als bei uns heute. Wenn du jemand begrüßt hast, dann hieß das, ach komm doch mal rein zu mir, ja, ah, setz dich doch hin, ich mach dir was zu essen. Und dann natürlich Essen ist nicht wie heute, mal schnell was in die Mikrowelle aus dem Gefrierschrank werfen, das ist ein bisschen aufwendiger, man hat gleich vielleicht auch was geschlachtet, das dauert ein paar Stunden und dann wird es natürlich spät, es ist schon Abend, ach geh doch noch nicht, bleib doch noch. Und dann konnte so ein Gruß durchaus 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tage dauern, bis dann der Grüßende einen dann hat ziehen lassen. Deswegen hat er gesagt, auf keinen Fall grüßen, ist jetzt eilig, lass die Leute alle stehen, mach dich auf den Weg und geh vorbei. Nimm meinen Prophetenstab mit und leg ihn auf das Gesicht des Jungen. Für uns befremdlich, was Elisa aber denkt. Stäbe von frommen Männern in der Bibel haben auch oft eine besondere Funktion. Fällt dir ein wichtiger Stab ein, den jemand in der Bibel gehabt hat, Christoph? Ich nehme jetzt erstmal deinen Bruder. Und der ganz besonders war? David? Was war mit dem Mosesstab? Der konnte sich in eine Schlange verwandeln, wenn er ihn hat fallen lassen. Das Meer geteilt, richtig, hat den Stab ausgestreckt und das Meer hat sich geteilt, ja? Genau. Ich wiederhole das, damit das auch alle anderen hören und für die Aufnahme, dass er eben einmal auf einen Stein geschlagen hat und es kam Wasser raus. Und es gibt noch einen Stab, jetzt dürfen die Erwachsenen helfen, der auch ein besonderer Stab war und eine besondere Eigenschaft hatte. Wer kennt noch den anderen Stab in der Bibel? Ja, wo höre ich es? Aaron, ja, genau. Was war mit Aarons Stab? Wer kann helfen mit Aarons Stab? Der lag auch in der Bundeslade. Neben, innen nicht. Ja, genau. Es ging nämlich darum, welche von den 12 Stämmen, also welcher der 12 Stämme darf den Priesterstamm stellen. Und die anderen hatten gesagt, warum soll Aaron das sein? Und dann hat Mose gesagt, jetzt packen wir alle Stäbe in das Allerheiligste neben die Bundeslade. Und der Stab, der sprießt und grünt, der ist es. Und Aarons Stab fing nicht nur an zu sprießen und zu grünen, sondern Blüten und Früchte waren dran. Und damit war klar, Aaron ist der Richtige. Und das ist die richtige, das, der richtige Priesterstamm. Offensichtlich hat Elisa auch sowas im Kopf gehabt und hat gesagt, wenn mein Gehasi geht und den Stab auf den Jungen legt, dann wird er lebendig. Und offensichtlich hatte der Gehasi auch genug Glauben daran, dass das geschieht. Sonst wäre er nicht gelaufen, weil sonst hätte er sagen können, was soll denn der Quatsch? Geh hier mit einem Stab durch die Gegend, soll denn auf das Kind legen? Was soll das denn bringen? Ja? Wer hat denn schon von so einer medizinischen Maßnahme gehört, um jemand zu helfen? Stab drauflegen, fertig ist die Nummer. Die Schunemiterin aber weiß es wieder besser. Jetzt sind wir bei den cleveren Frauen, ne? So als Fußnote nur. Ne? Die, guck mal, wie sie schmunzelt hier. Aber seine Mutter sagte, so gewiss der Herr lebt und du selbst lebst, ich gehe nicht ohne dich von hier weg. Und da ging Elisha mit ihr. Gehasi war vorausgeeilt und er hatte den Stock auf das Gesicht des Jungen gelegt, aber der gab kein Lebenszeichen von sich und rührte sich nicht. Gehasi ging zurück Elisha entgegen und sagte ihm, er ist nicht aufgewacht. Als Elisa selbst in das Haus ging er in das Zimmer und er fand den Jungen wie tot auf dem Bett liegen. Und dann schloss er die Tür hinter sich zu und betete zum Herrn. Dann wird noch so ein bisschen beschrieben, wie er das machte und sich auf den Jungen legte. Auf jeden Fall wurde der Junge wieder lebendig. Hättet ihr den Glauben, wenn Gott euch beauftragt, für einen Toten zu beten, dass der wieder lebendig wird? Ist ganz krass, es passieren die Dinge auch heute noch. Zwei Sachen kurz dazu erzählen. Vielleicht hat jemand von Pavel Goya mal gehört, das ist ein adventistischer Prediger aus Rumänien, glaube ich. Der erzählt eine Geschichte, wo er einen behinderten jungen Mann überfahren hat, wo er in der Klinik mit dabei war, wo dann das Herzsignal auf Null ging und alles und sie für einen Tod erklärt haben. Er hat die ganze Nacht mit seiner Frau durchgebetet und am nächsten Morgen kam er den Ärzten entgegen. Und ich hatte noch eine andere Geschichte im Zuge meines Studiums. Lese ich gerade ein Buch, was ich für meine Abschlussarbeit brauche, meines Studiums. Auch wenn die erst in 2,5 Jahren ist, muss ich jetzt schon damit anfangen. Da geht es darum, dass es wissenschaftlich untersucht wird, ist was dran, wenn für Leute gebetet wird oder was ist daran, dass sie geheilt werden. Und es gibt eben vermehrt auch Berichte in der Christenheit, nicht nur das, was ich von Pavel Goya erzählt habe, dass Menschen wieder lebendig werden, für die gebetet wird. Nicht alle, aber dass es das durchaus gibt. Und der eine, das ist folgendermaßen dokumentiert, das ist ein Mann ist in einem Verkehrsunfall schwer verunglückt, ist in das Krankenhaus gekommen und der Arzt hat nur noch seinen Tod dann feststellen können, er ist verstorben. Alles, was dazu zu dokumentieren ist, ist dokumentiert worden und dann ist er in die Kühlkammer geschoben worden, und zwar für 3 Tage, bis dann alles für die Beerdigung geregelt sein sollte. Und es ist für ihn gebetet worden und am 3. Tag war er wieder da. Auch das ist dokumentiert worden. Hier in Deutschland wäre das ein großes Problem. Wenn du nämlich als verstorben giltst und plötzlich wieder auftauchst, kriegst du richtig Stress mit den Behörden. Das kann sie nicht geben, sie sind schon tot erklärt. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr, sehr schwierig werden wird hier in Deutschland, um sich dann wieder zum Leben zurückzuholen. Was hat mich auf jeden Fall sehr fasziniert an diesem Buch, nur als Fußnote, dass mal wirklich jemand hingegangen ist und gesagt, ich weiß nicht, was im Gebet passiert, aber einfach mal festgehalten hat, was ist mit den Leuten vorher, auch versucht, wo es möglich war, medizinische Diagnosen zu bekommen und was ist mit den Leuten nachher, wenn sie für sich Heilung erlebt haben und das auch medizinisch festzuhalten, was da passiert ist. Und das sind ganz interessante Berichte. Das ist eine wissenschaftliche Arbeit, das ist nicht irgendwer, der sich mal ausgedacht hat, ich mache etwas, sondern das ist eine wissenschaftliche Studie, die dort gemacht worden ist. Und das ist einer dieser Sachen, die da untersucht worden sind. Wir haben einen krassen Gott, nur so als Fußnote. Und das miterleben zu dürfen, so wie der Gehasi, also wenn du dabei bist, dass sowas Gewaltiges passiert, der Junge ist tot. Und da kommt der Mann Gottes. Und er betet für ihn. Und der Junge lebt wieder. Wenn du die Mutter bist, ist es sowieso krass, oder? Also, da gibt es ja gar keine Diskussion. Aber selbst wenn ich nur der Diener bin, ist das doch krass, oder? Bei sowas dabei zu sein, dass Gott so mächtig wirkt, also mit meiner Beziehung zu Gott würde das was machen. Wir haben noch eine dritte Begebenheit, die für uns wichtig ist, für das, was ich gerne vermitteln möchte, auch von Gehasi. Und die findet dann im 5. Kapitel statt. Ich beschreibe auch erstmal nur kurz, worum es geht und was dann passiert. Es gibt Feinde der Israeliten, das sind die Syrer. Da gibt es einen der Obersten, also der Heerführer, der Generaloberst, keine Ahnung, auf jeden Fall so ein General, der sehr gut ist für seinen syrischen Herrscher, hat also fleißig gegen die Israeliten gekämpft, da auch welche mitentführt und unter anderem junges Mädchen, die hat er dann in sein Haus eingestellt als Magd, eine Israelitin. Und dieser Heerführer hat ein Problem. Er hat eine Krankheit, die damals als unheilbar gilt, Aussatz. Eine Hautkrankheit. Und je nachdem, welche Form von Aussatz, konnte das auch wirklich tödlich sein und auch sehr ansteckend. Und dieses Mädchen sagt, zu ihrer Herrin, wenn mein Herr nach Israel gehen würde zu Elisa, dann würde er wieder geheilt werden. Der nimmt das ernst, redet mit seinem König, der schickt ihn zum König von Israel und der König von Israel ist ziemlich verzweifelt, weil er denkt, was soll ich machen? Ich habe keine Ahnung, wie ich dem helfen soll. Ich kann keinen Aussatz reinigen, aber Elisa kriegt das mit und sagt, lass den mal herkommen zu mir. Und dieser Naaman geht zu Elisa. Es gibt so ein bisschen hin und her, weil die Art, wie Elisa sagt, was er tun soll, das gefällt ihm nicht, soll 7-mal im Jordan baden. Was soll der Quatsch denn? Ja, ich habe mir das anders vorgestellt, wie der Prophet mich heilt. Aber auf Anraten seiner Diener, manchmal sind die Diener dann auch schlauer, ja, sind dann auch mal schlaue Männer, macht das dann doch und badet 7-mal im Jordan. Und nach dem 7. Mal ist er völlig geheilt. Wäre ich auch begeistert, oder? Wenn du eine unheilbare Krankheit hast, kriegst du ein Wort vom Mann Gottes, richtest dich danach und du bist vollkommen wiederhergestellt und geheilt. Und vor lauter Begeisterung, was macht er? Geht zu Elisa zurück und sagt, boah, ich habe ganz viel mitgebracht, Gold und Silber, und ich will dir alles geben. Und Elisa sagt, nein, auf gar keinen Fall will ich nur irgendwas von dem haben, was du mir gibst. Das ist Gott gewesen, der das gemacht hat. Und Gottes Liebe und Gottes Geschenke sind umsonst. Ich will nichts von dir haben. Das ist so kurz mit meinen Worten zusammengefasst. Wiewohl man wissen muss, der Elisa hatte zu dem Zeitpunkt 100 Prophetenschüler, also 100 Schüler noch bei sich. 100 junge Männer. Ich weiß ja nicht, wie eure 3 Männer zu Hause sind, was die so futtern, die jungen Männer bei euch zu Hause. Also bei uns ist das so ein bisschen unterschiedlich. Silas und Björn sind relativ moderat. Aber Eliav, also unser Ältester, das ist so, wenn der abends von der Arbeit nach Hause kommt oder spät von der Schule und es gibt noch was vom Mittagessen übrig. Es ist also egal, ob das vielleicht von so einer Auflaufform ein Drittel oder die Hälfte oder mehr als die Hälfte ist meistens nicht. Aber wenn mal die Hälfte übrig ist, das ist völlig egal, Drittel, Hälfte, Viertel übrig, es ist alles weg, grundsätzlich weg. Und wird alles aufgegessen, was irgendwo noch übrig ist. Und wir haben schon so scherzeshalber gesagt, er wird jetzt im April ausziehen, weil er nach Köln zieht. Dort hat er Arbeit, ist jetzt fertig mit der Ausbildung. Wenn er ausgezogen ist, dann können wir unsere Lebensmittelkosten um 1/3 reduzieren zu Hause, weil er einfach so viel futtert. Jetzt stell dir vor, du hast 100 Stück von denen. Ja, der Elisa hatte 100 Schüler, ja, so von dem Kaliber, futtern, was das Zeug hält. Und trotzdem sagt er zu dem Naaman, ich will nichts haben. Du sollst die Botschaft verstehen, was Gott dir hier gegeben hat, ist umsonst. Gottes Geschenke sind gratis, ohne Bedingung. Coole Botschaft. Was macht Gehasi? Kapitel 5, Vers 19. Als Naaman schon ein Stück weit entfernt war, sagte sich Gehasi, der Diener Elisas, mein Herr lässt diesen reichen Syrer mit der ganzen Last seiner Geschenke weiterziehen? Er hätte ihm ruhig etwas davon abnehmen können, so gewiss der Herr lebt. Ich laufe hinterher und hole das nach. Nun muss man auch noch doppelt verstehen, die Syrer waren die Feinde. Ich habe gerade erzählt, die waren im Land eingefallen und haben Gefangene gemacht und die waren nicht toll. Und da kommt dieser Feind an und ausgerechnet diesen Feind, den heilt auch noch Elisa mit Gottes Hilfe und den lässt er jetzt auch noch ziehen, ohne ihm irgendetwas abzuknöpfen. Da könnte man ihn doch wenigstens ein bisschen heimzahlen oder ein bisschen wieder davon profitieren. Und stell dir vor, der ist da mit seinen beladenen Tieren und du siehst das Gold und das Silber rausglitzern aus dem Ganzen und hast da ein Vermögen vor den Augen und du könntest es haben. Und Elisa lässt ihn einfach ziehen. So geht übrigens Gott mit uns um. Er will nichts. Alles, was er für uns tut, macht er einfach, weil er uns liebt. Und wir können noch so viel Gold und Silber und tolle Sachen bringen. Gott macht das, was er macht, umsonst. Er will nichts dafür haben. Aber anders als Gehasi. Gut oder nicht gut. Ich lese mal weiter. Gehasi lief so schnell er konnte und als Naaman ihn herankommen sah, stieg er von seinem Wagen, ging ihm entgegen und fragte, oh, ist doch nichts passiert, oder? Nein, sagte Gehasi, aber mein Herr lässt dir sagen, eben sind aus dem Bergland Ephraim zwei junge Leute von der dortigen Prophetengemeinschaft zu mir gekommen. Ach, gib mir doch einen Zentner Silber und zwei Festgewänder für sie. Ein Zentner, wir werden das gleich sehen, ist nicht gerade wenig. Oh, ich bitte dich, nimm doch zwei Zentner, sagte Naaman. Na, hier wird mal feilschen umgekehrt gemacht. Normalerweise feilscht man den Preis runter. Aber hier ist Naaman, der den Preis noch nach oben schieben möchte vor lauter Dankbarkeit. Und er drängte sie ihm sogar auf. Er ließ das Silber in zwei Säcke verpackten, legte die beiden Festgewänder drauf und schickte zwei seiner Leute mit, die das Geschenk vor Gehasi hertragen sollten. Also ein Zentner Silber sind 25 Kilo. Ja? Deswegen 50 Kilo alleine zu tragen, war schon ganz gut, dass er da zwei Leute hatte, die ihm das getragen haben. Ja, das ist ein Talent, das ist die Währungseinheit. Also wenn man das umrechnet, du darfst jetzt nicht unsere Gewichtseinheit Zentner nehmen, sondern diese Währungseinheit und das sind ungefähr 25 Kilo. Ist aber trotzdem schon eine Menge 25 Kilo und zwei Stück davon sind 50 Kilo Silber, ist nicht gerade wenig. Ja. Beim Hügel vor der Stadt schickte Gehasi die beiden Männer zurück und brachte die Geschenke heimlich in Elisas Haus. Als er zu seinem Herrn kam, fragte ihn der, woher kommst du, Gehasi? Och, ich war doch nicht weg, sagte sein Diener. Aber Elisa entgegnete ihm, ich war im Geist dabei, als der Mann von seinem Wagen stieg und dir entgegenging. Dies ist nicht der Augenblick, Geld und Festkleider anzunehmen und sich dafür Olivenhaine und Weingärten, Schafe, Rinder, Sklaven und Sklavinnen zuzulegen. Da merkt ihr, was das für einen Wert hatte. Der hat sich ein Vermögen von dem Naaman schenken lassen, mit dem er bis an den Rest seines Lebens und seine Kinder und seine Kindeskinder noch hätten in Saus und Braus leben können. Der Aussatz Naamans wird dich und alle deine Nachkommen befallen und ihr werdet ihn nie wieder loswerden. Als Gehasi von Elisa wegging, da war sein Haus vom Aussatz so weiß wie Schnee. An dieser Stelle bin ich hängen geblieben und habe mich und dann auch Gott gefragt, warum? Stell dir vor, ich habe so ein bisschen versucht darzustellen, was der Gehasi alles mit Gott erlebt hat. Er hatte so viel Vertrauen in Gott, dass er wusste, wenn Elisa was sagt, dann wird diese Frau, obwohl es gegen alle Regeln spricht, wird sie ein Kind bekommen. Er hatte so viel Vertrauen, dass er sagte, das wird funktionieren, wenn ich mit dem Stab Elisas zu dem Kind gehe, zu dem Jungen, dass er lebendig wird. Hat zwar nicht funktioniert, trotzdem erlebt er, wie der Junge, der für tot erklärt war, wieder lebt. Er war dabei, als die 100 Prophetenschüler da, das ist eine Geschichte vorher noch, die habe ich gar nicht erwähnt, da haben wir so eine ähnliche Sache wie die Brotvermehrung bei Jesus. Da kommt jemand mit 20 Broten an für 100 Prophetenschüler, jungen Kalibers. Ja. Und Elisa sagt, kein Problem, verteil das und es wird noch was übrig bleiben und genau so war es. Das hat der Gehasi auch miterlebt. Der hat erlebt, wie der Naaman da 7-mal im Jordan untertaucht und geheilt ist. Richtig viele krasse Sachen. Und die Botschaft hätte deutlicher nicht sein können. Gottes Geschenke sind umsonst. Was hat den geritten? Dass er alles droht kaputt zu machen und dass er völlig in Geldgier verfällt, nur um sich da Gold und Silber, war nur Silber in Anführungsstrichen zu holen. Ich habe Gott gefragt und das, was ich als Antwort für mich gehört habe, war Folgendes. Gehasi hatte einen Second-Hand-Glauben. Das ist wie die Geschichte hier, die ich den Kindern erzählt habe. Du bist kein guter Pfadfinder, wenn du einen guten Pfadfinderleiter hast. Das ist schon eine gute Voraussetzung. Aber du wirst nur ein guter Pfadfinder, wenn du selber das machst. Und es nützt nichts, in die richtige Gemeinde zu gehen und vielleicht den tollsten Prediger zu haben, dem du zuhörst oder der dich begeistert und die tollsten CDs über irgendwelche tollen Predigten zu hören, wenn das zweite Hand bleibt. Bei Klamotten ist das gut, da schonen wir die Umwelt. Wenn wir Secondhand-Klamotten uns kaufen, machen ja einige hier fleißig und kaufen sich richtig schöne Sachen auch. Jeder erste Sonntag im Monat, ne? Ist hier, genau. Aber bei Gott funktioniert Secondhand nicht. Wir brauchen einen Firsthand, eine Beziehung zu Gott aus erster Hand. Es geht nicht aus zweiter Hand. Und was ich so erschreckend finde, Gehasi hat jahrelang mit Elisa zusammengelebt. Der hat ihn überall hin begleitet, der hat sogar im gleichen Raum mit ihm geschlafen, wenn die auf Reisen waren zumindest. Und es ist immer bei Secondhand geblieben. Das heißt, ich kann jahrelang hier in die Gemeinde kommen, jahrelang die richtige Botschaft hören und trotzdem Secondhand bleiben. Secondhand in Bezug auf Gott. Ich will aber da nicht stehen bleiben. Jetzt habe ich noch mal eine kurze Frage und ich werde die dann von meiner Seite gleich auch noch mal auflösen. Tauscht euch wieder kurz aus. Wie bekomme ich einen First-Hand-Glauben, eine First-Hand-Beziehung? Redet noch mal kurz miteinander, was kann ich machen? Und denkt dabei ein bisschen an die Geschichte. Was für Elemente gibt es in der Geschichte, die vielleicht helfen könnten, vom Second-Hand zum First-Hand-Glauben zu kommen? Also wie kann ich eine persönliche, direkte Beziehung zu Gott bekommen? Tauscht euch mal kurz aus, im Hinblick auch auf die Geschichte, die wir uns gerade angeschaut haben. Okay. Roberto, eine Sache von denen, die ihr besprochen habt. Eine einzige Sache von denen, die ihr besprochen habt. Sag mal was, ein Stichwort. Intensiver mit einigen Themen in der Bibel beschäftigen. Okay. Christine. Also du sagst, selber muss er intensiv mit Gott zusammen sein und mit Gott sprechen. Und er hat das nicht gemacht und deswegen war das nur außerhalb von ihm. Ich wiederhole das deswegen, damit es in die Aufnahme geht und damit die dich nicht verstehen, nach oben hören können. Julia, hast du ein Stichwort, was ihr so hattet? Selber zu Gott beten, direkt mit ihm in Kontakt kommen. Ich habe so ein paar Dinge rausgezogen und damit sind wir jetzt in den letzten Minuten. Erstmal ist es wichtig, wir brauchen Lehrer im Glauben. Aber wir dürfen nicht abhängig bleiben von den Lehrern. Gehasi ist in einer ständigen Abhängigkeit geblieben. Und ich finde es immer wieder faszinierend, wie Leute irgendwie so ein Verkündiger oder sonst was haben und fast schon wie ein Jünger hinterherlaufen, aber nicht da rauskommen, dass Gott mit jedem von uns seine eigene Geschichte schreibt und ich raus muss aus der Jüngernummer. Irgendwann muss ich raus. Ich muss selber auf eigenen Füßen gehen. Also nicht abhängig bleiben von einem Lehrer. Und, das habt ihr schon gesagt, ich muss meine eigenen Erfahrungen machen. Und wie sieht das aus? Das eine ist, auch was ihr genannt habt, selber zumindest auch in der Bibel lesen und das Wort Gottes durch die Schrift immer besser kennenlernen. Und Gott selber sagt in seinem Buch, dass er sagt, das ist eine der wichtigsten Grundlagen, um ihn kennenzulernen, ist dieses Buch und ihn durch dieses Buch immer besser kennenzulernen. Und was ich auch machen muss, dass ich lerne, mit Gott Entscheidungen zu treffen. In gewisser Hinsicht hat Gehasi das gemacht, weil der Elisa war ein guter Lehrer, weil er hat nicht einfach immer gesagt, das machen wir jetzt, sondern als es darum ging, was können wir der Schunemieterin Gutes tun, da hat er den Elisa gefragt, was denkst du denn? Das war also schon ein guter Lehrer macht das, dass er den Schülern nicht alles vorsetzt, sondern dass er sagt, was denkst du, um herauszulocken, was hast du gelernt, welche Entscheidung würdest du treffen? Und dann auch Entscheidungen zu treffen und sie umzusetzen. Das heißt, wir müssen auch selber eigene Entscheidungen mit Gott treffen und sie umsetzen. Naja, und dann, das ist eben das auch selber handeln. Also auch wenn es dann vielleicht schief läuft, der ist dann mit dem Stab hingerannt, das war eigentlich richtig und es hat nicht funktioniert, aber besser mit Gott vorwärts gehen und für eine Sache zu beten oder etwas tun für Gott, um eine Erfahrung zu machen, als immer nur zu Hause sitzen zu bleiben und nichts zu machen. Das funktioniert auch nicht. Und was auch schon genannt worden ist, ich muss selber mit Gott im Gespräch sein. Und im Gespräch sein meine ich Gespräch sein. Nicht einfach nur Gott sagen, was mich bewegt und Gott als Gebetsautomaten zu benutzen, dem ich vielleicht meinen Dank noch sage und dann meine Anliegen vorwerfe und dann sage ich Amen, sondern nimm dir Zeit und werd ruhig und hör zu. Und es gibt unterschiedliche Arten des Hörens. Wie auch immer Gott zu dir spricht, durch ein Alltagsgleichnis, durch ein Lied, einfach vielleicht in der Stille, durch das, was jemand anders zu dir sagt oder dir plötzlich einen Bibeltext gibt, den du liest und sagst, das ist die Antwort. Gott redet in irgendeiner Form zu uns und das ist ganz persönlich, individuell, wo du bist. Rechne damit, dass Gott dir antwortet und nicht erst in 3 Jahren. Wenn du Gott eine Frage stellst, rechne damit, dass du die Antwort sofort kriegst oder mindestens an dem gleichen Tag. Ich habe Gott gefragt, ich verstehe das nicht, erklär mir, was hier ist. Ich bin nicht so toll, dass ich denke, das ist eine coole Idee, die werde ich jetzt mal erzählen, Secondhand-Glauben. Gott hat zu mir geantwortet und das war die Antwort, die ich sofort gehört habe. Gehasi hatte einen Secondhand-Glauben, zweiter Hand-Glauben. Und das ist auch cool, das macht was mit meiner Beziehung zu Gott. Wenn ich mit Gott so im Gespräch bin, dass ich ihm eine Frage stelle und ich kriege die Antwort und diese Antwort begeistert mich, weil sie mir etwas erklärt. Und noch mehr als das, das stärkt meine Beziehung, Gott so zu erleben, als ein Gott, der auch mit mir spricht. Und dann noch etwas ganz Entscheidendes. Und ich glaube, damit tun wir uns mit am schwersten. Gehasi war ja in gewisser Hinsicht auch ein Schüler Elisas. Was ist das Ziel eines Schülers? Zu lernen. Was zu lernen? Was der macht, dass das selber kann. Und es geht noch einen Schritt weiter. Wann lerne ich denn am allerbesten? Wenn ich es selber mache, genau. Und es gibt noch eine Steigerung von selber machen. Ja, dass ich das, was ich gelernt habe, auch noch anderen weiterbringe. Hebräer 5,12. Das ist jetzt für alle, die einen First-Hand-Glauben haben, aber vielleicht was vergessen haben. Hebräer 5,12. ihr solltet inzwischen längst andere unterrichten können. Stattdessen habt ihr wieder jemand nötig, der euch ganz von vorne das ABC der Botschaft erklärt. Ihr braucht wieder Milch statt fester Nahrung. Gott möchte, dass wir nicht nur das können, was wir als Schüler gelernt haben, sondern unser Auftrag ist es, weiter zu vermitteln, was wir gelernt haben. Und jeder, der das tut, weiß zwei Dinge. Erstens lerne ich es noch besser, aber zweitens stärkt es auch meine Beziehung zu Gott. Wenn ich es anderen weiter erzähle und weiter lehre, was ich gelernt habe, weil ich dann selber noch wieder neue, krasse Erfahrungen mit Gott mache. Gehasi hat so viele Jahre mit Elisa zusammen verbracht, aber die Prüfung nicht bestanden. Ein Tag mit einer berühmten Person, da sind wir eingestiegen. Und gerade wenn du von dieser berühmten Person etwas lernen möchtest, und manchmal kann eine berühmte Person auch als Negativbeispiel dienen, je nachdem, wenn man sich da so anguckt, ja, wird dir nur etwas bringen, wenn du das, was du gelernt hast, auch umsetzt. Und Gott wünscht sich, dass wir keine Second-Hand-Beziehung zu ihm haben, denn das funktioniert nicht, sondern eine First-Hand-Beziehung. Dass wir von Schülern zu Lehrern werden und dass wir erleben, Gott ist einfach der Coolste überhaupt, weil wir ihn direkt und persönlich erfahren, erleben und begegnen. Amen.